Also lasst uns den ersten Thessalonischer Brief öffnen. Wir befinden uns immer noch an dieser Stelle, wo Paulus in eben autobiografischer Weise seine Beziehung zu dieser Gemeinde beschreibt. Wir haben letztes Mal diesen Abschnitt angefangen, 1. Thessalonischer 2, Vers 17 bis 3, Vers 13. Das ist eigentlich ein zusammengehörendes Stück Material sozusagen, das er hier einfügt, um weiterhin seinen Dienst zu verteidigen gegen Verleumdung. Es gab Menschen, die haben in Thessalonich, die haben Paulus falsche Motive unterschieben wollen, haben gesagt, ja, der Paulus, der war nur da wegen dem Geld, oder er war nur da, weil er euch ausnutzen wollte, weil er Applaus will von Menschen, er ist auf Ehre von Menschen aus, was auch immer. Seine Herzenseinstellung stimmt nicht, er liebt euch gar nicht, ihr seid ihm doch egal. Und das seht ihr auch daran, dass er bis jetzt noch nicht zurückgekommen ist und dass er auch so schnell ging. Der kam nur in die Stadt, wie so ein TV-Evangelist mit einem Kreuzzug und hat euch schnell evangelisiert und dann war er wieder weg. Und jetzt siehst du, wo ist er jetzt, euer Paulus? Und das zeigt doch auch, dass diese Lehre über Christus eigentlich nichts ist und dass ihr lieber uns glaubt, den Juden oder dann eben den Landsleuten, die sie verfolgten und ihnen das Leben schwer machten. Das war die Situation. Und Paulus kommt und hört diesen Bericht von Timotheus. Er schickt Timotheus zurück, er ist besorgt um diese Gemeinde. Und er hört diesen Bericht von Timotheus und sein Herz schlägt höher. Und zu diesem Vers kommen wir heute in Kapitel 3, Vers 6, wo es sagt, oder wo Paulus schreibt, nun aber da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat. Das war das, was Paulus hören wollte. Die Gläubigen in Thessalonich waren ihm treu, in der Liebe, sie hatten ihn im guten Andenken und das freute ihn. Und das war so der Auslöser auch dafür, dieses ganze Material hier von Kapitel 1 bis 3, bis ans Ende von Kapitel 3 einzufügen. Natürlich auch, weil die Gemeinde vorbildlich war, es war eine vorbildliche Gemeinde, und weil Paulus seine Motive, sein Herz dieser Gemeinde offenbaren will. Und deshalb macht er das, um ihnen zu zeigen, nee, das, was diese Leute über mich erzählen, das ist Unsinn, das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Und wir hielten es nicht länger aus, sagt er in Kapitel 3, Vers 1. Könnt ihr euch erinnern, dieser Ausdruck, der diese Konstruktion beschreibt, die unter dem Wasserdruck zusammenbricht. Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich musste wissen, wie es euch geht. Das ist mein Herz, sagt Paulus. Nicht, dass ihr mir egal seid. Im Gegenteil, im absoluten Gegenteil. Und das ist das, was er hier immer wieder zum Ausdruck bringt. Und deshalb, wir haben das letztes Mal schon gesehen, werden das heute auch wieder sehen, er braucht sehr intensive, sehr ausdrucksstarke Worte hier. Verben, Konstruktionen, all diese Dinge, die man im griechischen Text sehen kann, die manchmal durch das Deutsche ein bisschen abgeschwächt werden. Aber ich werde euch das ein bisschen versuchen herauszuleuchten, herauszustellen, wie Paulus, wie intensiv seine Sprache ist. Und wir haben das letztes Mal schon gesehen. Die Worte, die er verwendet, sind ganz selektiv, ganz bewusst ausgewählt. Er sagt nicht einfach nur, ja, wir waren von euch getrennt. Er sagt, wir waren von euch wegverwaist. Er braucht dieses spezielle Verb, dieses wegverwaist sein, wie ein Waisenkind sich fühlen. Ja, er braucht diese bildliche Sprache, weil er sich ja auch wie, die Missionare haben sich ja auch wie Eltern ausgedrückt. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, im Kapitel 2 sagte er auch, wir waren wie eine stillende Mutter unter euch oder wie ein liebender Vater. Er braucht all diese Metaphern, diese Bildworte, um diese Beziehung, um sein Herz vor dieser Gemeinde auszuschütten, sagen, so wichtig seid ihr, wie meine eigenen Kinder. Und wenn ich von euch getrennt bin, dann fühle ich mich wie ein Waisenkind, das von seinen Eltern getrennt ist. Eine solche intensive Sprache benutzt Paulus. Und er sagt, ihr seid meine Freude, meine Ehre, mein Ruhm in der Parousia, in der Ankunft unseres Herrn. Wenn er kommt, um das Preisgericht zu halten, nach der Entrückung, da werdet ihr mein Ruhm sein, diese Gemeinde. Ich freue mich so sehr über euch. Und da haben wir angefangen, dieses Hirtenherz zu betrachten. und was ein Hirtenherz ausmacht oder was ein Herz eines wahren Dieners. Ich will das ausweiten auf euch. Das geht nicht nur uns Pastoren was an, das geht uns alle was an. Wir alle wollen ein solches Herz haben. Wir alle wollen uns selber prüfen, ob wir aus der richtigen Einstellung, aus den richtigen Motiven heraus dienen. Liebe Geschwister, das ist so wichtig. Wenn wir nicht aus den richtigen Motiven heraus dienen, dann ist euer Dienst wertlos vor Gott. Es ist sehr, sehr wichtig. Gott interessiert sich sehr für euer Herz. Er interessiert sich sehr dafür, was in eurem Herzen vorgeht. Warum dient ihr? Was ist die Einstellung? Ist es Zuneigung? Ist es Liebe? Ist es ein Instinkt, ein Beschützerinstinkt, warum ich auf jemanden zugehe und ihn ermahnen will? Oder ist es, weil ich jedem zeigen will, wie gut ich die Bibel kenne und wie sehr ich ihn jetzt fertig machen kann? Was sind meine Motive? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb sind diese Texte so wertvoll für uns, weil sie uns das Herz des Paulus offenbaren, was letztlich mit dem übereinstimmt, was Christus uns mitteilen will, wie sein Herz schlägt und wie er will, dass unser Herz schlagen soll. Ich habe neulich auf einem Blog von einer meiner Freunde vom Master Seminary eine traurige Geschichte gelesen über einen Pastor, einen Hirten, der etwas anderes bewiesen hat als das, was wir hier finden. Und einige von euch kennen diese Geschichte, ich weiß, wir haben darüber, glaube ich, am Freitagabend schon gesprochen, aber ich möchte es trotzdem nochmal einfach hinstellen als Beispiel für uns. Da war eine Konferenz in den USA vor noch nicht allzu langer Zeit, da geht es darum, es ging um die charismatischen Gaben, die Frage der charismatischen Gaben. Es ging darum zu zeigen, warum wir, das ist eigentlich unsere Position auch in der Bibelgemeinde, warum wir glauben, dass die charismatischen Gaben aufgehört haben, in dem Sinne die Wundergaben, die Zeichengaben oder das Sprachenreden insbesondere. Und dass die nur offenbarenden Charakter hatten, Charakter eben, um die Bibel zu bestätigen, aber nicht unbedingt eine andauernde Sache wäre durch die Kirchengeschichte hindurch. Und da kommt dieser andere Pastor, kommt zufälligerweise mit einem Fotografen und einem Reporter im Gefolge, das ist ja nur so zufällig, hat man das ja immer dabei, sowas, kommt er an diese Konferenz und beginnt, seine Bücher zu verteilen, einfach so. Und diese Bücher nehmen natürlich die andere Position ein, dass die charismatischen Gaben noch weiter existieren. Und er beginnt, diese Bücher zu verteilen. Es geht da drin auch darum, dass er denkt, dass wir uns zu sehr streiten über diese Dinge und nicht so engstirnig sein sollen, nicht so geistlichen Rassismus fast betreiben sollen, sozusagen einander verurteilen, sondern wir sollen uns lieber auf die Dinge konzentrieren, in denen wir Einheit haben. Und dieses Buch postuliert eben unter anderem auch das Weiterexistieren der Gaben. So beginnt er, diese Bücher zu verteilen, und dann kommen natürlich die Sicherheitsleute von der Konferenz und sagen, hey, das geht nicht, du kannst nicht einfach hierher kommen und deine Bücher verteilen, das würde hier übrigens auch nicht gehen bei uns, wir lassen auch nicht einfach irgendwelche Leute ihre Bücher verteilen, das ist nicht richtig, sowas tut man nicht, also nur dieser Zug ist schon nicht richtig, dass man sowas macht, unangemeldet, ungenehmigt etwas zu verteilen, einfach so. Und dann hat er gesagt, okay, zieh die wieder zurück, und die Sicherheitsleute haben ihn zum Auto begleitet und haben gesagt, kannst wieder gehen, und die Bücher können wir dir auch zum Auto bringen, haben sich wirklich bemüht, auch freundlich zu sein, ich weiß das aus erster Quelle von Leuten, die ich kenne. Und dann hat er gesagt, diese Bücher sind ein Geschenk für euch, ihr könnt die alle haben, ich schenke die euch, das ist okay. Und fährt davon mit seinem Auto. Ein paar Minuten später auf Twitter, dieses sowas wie Facebook, diese Social Media, der ungefähr, weiß nicht wie viele, 100.000 Followers, also Leute, die dem folgen, postet er einen kleinen kurzen Satz und sagt, die Sicherheitsleute haben meine Bücher beschlagnahmt. Das ist passiert. Und das offenbart nicht gerade das, was wir in unseren Herzen haben wollen. Eine solche Art vorzugehen, um anderen ihren Dienst zu untergraben oder irgendwelche solchen Methoden. Und das ist genau das, wo die Leute in Thessalonich wahrscheinlich den Paulus beschuldigt haben. Ja, der versucht euch durch diese Methoden hier irgendwie zu manipulieren, und er ist gar nicht ehrlich zu euch und so weiter. Und solche Beispiele gibt es. Solche Leute gibt es. Das wissen wir. Und das ist ein trauriges Beispiel, wo jemand, ziemlich renommierter Mann in den USA, da sein Charakter leider offenbart und zeigt, dass er in diesem Bereich zumindest hier kein Dienerherz hatte in diesem Moment. Ja, ich will nicht richten, wie es sonst aussieht bei ihm im Leben. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich sehe einfach, das ist jetzt ein Beispiel für uns, ein warnendes Beispiel, diese Geschichte. Und deshalb ist es wichtig für uns zu lernen, wie sieht das Herz eines treuen Dieners aus? Was sollte uns bewegen? Was sollte unsere Herzensmotive sein, wenn wir hierher kommen, am Sonntagmorgen um zu dienen, wenn wir sonst Dienste tun in der Gemeinde unter der Woche, wenn wir uns sonst treffen unter der Woche, in den Hauskreisen, was auch immer eure Dienste sind. Wir müssen unsere Motive prüfen, warum wir tun, was wir tun. Immer wieder, immer wieder. Paulus offenbart das hier. Lasst uns diesen Text nochmal lesen, und zwar möchte ich den ganzen Abschnitt lesen, einfach um des Zusammenhangs willen. Hier heißt es in 1. Thessalonicher 2, Vers 17, beginnt er mit wir aber, und er stellt den Kontrast her zu den ungläubigen Juden, die in Kapitel 2, 15 und 16 hier dem Wort Gottes feindlich gegenüberstehen und sagt, wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso sehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch immer wieder, kontinuierlich, voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allem, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig gefunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Soweit der Text. Also ihr seht, Paulus schreibt diese Gemeinde, wir wissen, es ist eine unerfahrene Gemeinde, eine junge Gemeinde in dieser großen Handelsstadt, in dieser grekoromanischen Kultur, die auch durch große Unmoral geprägt war. Davon werden wir noch mehr hören, wenn wir ins Kapitel 4 kommen. Und es war auch eine Gemeinde unter Druck, unter Verfolgung. Sie litten unter ihren Volksgenossen und unter der Verfolgung durch die Juden. Und Paulus war besorgt und deshalb ist sein Ziel die Ermutigung, aber auch die Verteidigung seines Dienstes. Dass sein Dienst legitim war unter ihnen, dass sein Dienst echt war unter ihnen, weil es eben Leute gab, die seinen Dienst in Verruf bringen wollten. Und das haben wir gesehen, in Kapitel 2 beginnt diese Verteidigungsrede, Kapitel 2, Vers 13 bis 16 kommt dieser Einschub über die Verkündigung des Wortes Gottes, wie die Thessalonicher das Wort aufgenommen haben und dann geht's weiter wieder mit mehr Motiven, mit mehr persönlichem Material von Paulus. Sie waren eine vorbildliche Gemeinde, aber sie hatten auch Fehler, das werden wir auch sehen, es mussten Dinge korrigiert werden. In Kapitel 4 beginnt dann eigentlich der Korrekturteil des Briefes. Also wir beenden heute diesen Teil, wo er diese persönlichen Herzensanliegen weitergibt und dann übergeht in die Ermahnung und sagt, so, jetzt muss ich euch auch noch ermahnen. Ihr seid gut, ihr seid vorbildlich, aber ihr seid nicht perfekt. Und es gibt Dinge, an denen müsst ihr arbeiten. Und das ist bei allen Gemeinden so. Wir sind nicht perfekt, wir müssen an Dingen arbeiten. Ich habe euch auch schon gesagt, ich glaube, dass wir eine gesunde Gemeinde sind, in dem Sinne, dass wir gesunde Lehre haben, dass wir ein gesundes Fundament haben. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht Bereiche gibt, an denen wir arbeiten müssen, in denen wir wachsen müssen. Unbedingt gibt es diese Bereiche. Absolut gibt es diese Bereiche. Und deshalb auch Paulus hier schreibt diese jungen Gemeinde, diese unerfahrenen, aber sehr reifen, sehr vorbildlichen Gemeinde auch eine Mahnung. Und dazu werden wir nächstes Mal kommen. Wir bleiben jetzt erstmal nochmal in diesen Merkmalen, wo Paulus seinen Dienst verteidigt und uns zeigt und uns einen Einblick gibt in sein Hirtenherz. Und da fahren wir einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hören heute den zweiten Teil, Einblick in ein Hirtenherz, ist auch heute das Thema. Einblick in ein Hirtenherz. Damit wir lernen, ein solches Herz zu bekommen oder dafür beten, ein solches Herz zu haben oder uns prüfen, ob wir ein solches Herz haben, wie auch immer die Anwendung für euch aussieht in dem Moment. Wir haben gesehen in diesem Text seine Zuneigung. Kapitel 2, Vers 17, wollte nicht getrennt sein von seinen Geschwistern. Er fühlt sich als weise, wenn er von der Gemeinde getrennt ist und nicht mit ihnen Gemeinschaft haben kann. Das ist das erste Merkmal. Wollt ihr diese Gemeinschaft? Sucht ihr diese Gemeinschaft? Oder isoliert ihr euch von der Gemeinde? Fühlt ihr euch irgendwie verwaist, wenn ihr getrennt seid eine längere Zeit von der Gemeinde? Oder ist es einfach so, naja, ist halt noch die Gemeinde irgendwo am Rande des Lebens? Das ist wichtig. Zuneigung. Dann seine Wachsamkeit haben wir gesehen in 2 Vers 18. Da ging es vor allem darum, dass er sich bewusst ist, dass er einen echten Feind hat, einen denkenden Feind, den Teufel. Und er versucht, durch seine Machenschaften eure Herzen genau in das Gegenteil zu verkehren, nämlich in selbstsüchtige Herzen, nicht in Dienerherzen. Und er versucht, den Paulus zu hindern und hat das getan, wahrscheinlich, wir haben das letztes Mal angeschaut, durch diese Bürgschaft des Jasons, dass er nicht mehr dahin gehen kann. Wir haben diesen Enkopto, diesen Ausdruck angeguckt, diesen militärischen Ausdruck, der davon handelt, dass man das Vordringen einer Armee verhindert, dass man versucht, Brücken zu sprengen und das Vordringen der Armee zu verhindern dadurch. Der Teufel arbeitet strategisch. Wir haben einen denkenden Feind. Und die Welt glaubt nicht mehr an die Existenz des Teufels. Und in der generellen Christenheit gibt es diesen Glauben auch, dass es den Teufel gar nicht gibt. Und das ist seine gefährlichste Waffe. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Er hat diese Zuneigung, der Diener, und er ist wachsam. Er hat Wachsamkeit. Dann in 2 Vers 19 sehen wir die hoffnungsvolle Erwartung des Dieners. Er hat seinen Blick auf die Parousia Christi gerichtet. Und ihr wisst jetzt schon, was dieser Ausdruck bedeutet. Ankunft mit nachfolgender Präsenz. Also wenn Christus kommt für seine Gemeinde, das ist nicht das zweite Kommen, wo er in die Welt kommt und die Welt richten wird. Das ist das Kommen für die Gemeinde, die Entrückung. Das werden wir in Kapitel 4, Vers 13 noch genauer anschauen. Aber wenn das geschieht, dann wird die Gemeinde vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und da sagt Paulus, da seid ihr meine Freude, meine Krone, meine Ehre, mein Ruhm, meine Freude, sozusagen. Warum? Weil diese Leute durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sind. Es ist ein Beweis seiner Treue. Und das freut ihn. Ihr seid meine Freude. Ihr seid kostbar für mich. Und ihr werdet auch da immer noch kostbar sein. Ich freue mich, euch an der Ziellinie da anzutreffen, wenn Christus kommt. Das ist eine hoffnungsvolle Erwartung des Dieners. Dann haben wir viertens seine Opferbereitschaft gesehen. In 3 Vers 1 nimmt er Opfer auf sich. Er zieht es vor, alleine zu sein um der anderen willen. Das kann für uns vielleicht sein, krank zu werden. Nicht viel Schlaf zu haben um der anderen willen. Damit es anderen gut geht, weil wir uns um andere kümmern. Wir hielten es nicht mehr länger aus, eben dieser Ausdruck, der diese Konstruktion beschreibt, das Wasser bricht zusammen. Oh, ich halte es nicht mehr aus, ich musste einfach. Wir zogen es daher vor, allein zu bleiben und sandten um Timotheus. Wir sandten diesen hochqualifizierten Mann, wir verzichteten auf ihn. Und das zeigt auch fünftens sein Erbarmen. In 3 Vers 2, die Motivation dabei ist Erbarmen, nicht religiöser Zwang. Es geht nicht darum, dass wir religiöse Übungen vollbringen, wenn wir uns aufopfern. Paulus sagt im 1. Korinther 13, wenn ich alles verkaufe, alles weggebe, keine Liebe habe, nützt es was? Gar nichts. Gar nichts. Aber Paulus' Motivation war Erbarmen. Er zeigt es. Er wollte wissen, dass wie es den Geschwistern geht. Das lesen wir in 3 Vers 2. Und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Gottes Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Das war sein Ziel. Er wollte wissen, wie es ihnen geht und wollte, dass sie gestärkt und getröstet werden, weil er wusste, er selber kann im Moment nicht hingehen. Das war sein Motiv, sein Erbarmen. Und dann haben wir noch seinen Beschützerinstinkt gesehen in 3, Vers 3 bis 5. Einfach diesen natürlichen Drang, die Herde zu schützen. Und diesen natürlichen Drang, den könnt ihr auch haben, eure Mitgeschwister zu schützen vor falschen Ideen, vor falschen Lehren, vor Sünden. Konfrontiert jemanden, wenn er in Sünde lebt, wenn das wirklich Sünde ist, natürlich. Und zwar in Liebe, ja, nicht mit der Polizei. Wir machen nicht Gemeindepolizei, wir machen nicht Kontrollen, ja, wir machen hier liebevolle Ermahnung. Das ist das, was wir wollen. Ein Beschützerinstinkt, ein wahrer Diener hat also einen Beschützerinstinkt. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und jetzt gehen wir weiter, das siebte Merkmal. Das siebte Merkmal eines wahren Diener Gottes, oder das, nee, Entschuldigung, nicht das siebte Merkmal, das musst du rausschneiden. Der siebte Einblick in ein Herz, so ist es. Der siebte Einblick in das Hirtenherz ist, wir sehen sein Trost. Sein Trost. Kapitel 3, Vers 6 bis 8. Lass uns das gemeinsam nochmal lesen. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat, von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen, bei all unserem Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Nun aber, diese Ausdrucksweise hier deutet darauf hin, dass Timotheus kurz zuvor zurückgekehrt ist. Also jetzt hier sehen wir das, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, hier war der Moment, wo er dann wahrscheinlich sich hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt muss ich diesen Brief schreiben. Muss ich ihn wissen lassen, wie es um uns steht und wie wir uns fühlen in Bezug zu ihm, in Beziehung zu ihm. Und er hat uns gute Nachricht gebracht. Das ist nur ein Wort hier. Ein Partizip von Evangeliso. Kommt euch das bekannt vor? Evangeliso, verwandt mit Evangelium. Von dem haben wir das Wort Evangelium. Im griechischen Sprachgebrauch bedeutet es einfach, eine gute Nachricht überbringen. Aber ich denke, dass Paulus diesen Ausdruck hier absichtlich verwendet. Es gäbe nämlich andere Ausdrücke, die man verwenden könnte. Aber er sagt hier das einfach, um die Qualität dieser Botschaft Nachdruck zu verleihen. Timotheus hat uns sozusagen evangelisiert über euch. Ja? Das ist, woher diese Idee kommt. Eine gute Nachricht hat er verkündigt. Natürlich hat das später dann eine andere Tiefe angenommen. Wenn wir heute von Evangelisieren reden, dann reden wir natürlich von der guten Nachricht. Aber Paulus verwendet diesen Ausdruck hier ganz bewusst. Es war eine gute Nachricht. Es war so gut für uns. Und diese gute Nachricht bestand aus zwei Elementen. Das erste war, wir haben von eurem Glauben und eurer Liebe gehört. Und wir haben ja gehört, Paulus war besorgt um diese Gemeinde. Sie standen unter Verfolgung durch die Juden, durch die Heiden, aber sie blieben fest. Und er fürchtete natürlich, dass sie schwach werden würden im Glauben, den Glauben aufgeben würden. Und das ist das Erste, was er gehört hat. Und deshalb schreibt er ganz am Anfang in Kapitel 1, wir danken Gott alle Zeit, wenn wir von euch erwähnen, unserem Gebeten, indem wir unablässig gedenken an eurem Werk im Glauben. Das ist das Erste, was er gehört hat. Die sind stark im Glauben. Oh, das muss ich gleich aufschreiben. Das ist echt toll. Dafür danken wir Gott ständig, seit wir das gehört haben. Ja, seht ihr, wie dieser Brief zustande gekommen ist? Sie waren echte Gläubige, keine Evangelium-Light-Gemeinde. Das heißt, ihr Glaube hatte Werke zur Folge. Das haben wir angeschaut. Kapitel 1. Das war das erste Element dieser guten Nachricht. Und dann das zweite Element finden wir in der Mitte von Vers 6. Und hier heißt es, und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Die ganze Verleumdungstaktik hat nichts gebracht. Sie hielten sich treu zu ihrem Lehrer. Das Wort Andenken hier, mneia, dann haben wir das deutsche Wort Amnesie, Amneme, keine Erinnerung, treffen wir in 1 Vers 2 auch schon an, das Wort Mneia, wo Paulus selber sagt, wir gedenken an euch. Weil er eben gehört hat, dass sie an ihn denken. Seht ihr, wie das ausgelöst hat, die Dinge, die Paulus dann niederschrieb im ersten Kapitel? Und dieses Gedenken, Andenken machen, dieses Wort Mneia geht zurück auf das Verb Mimneskomai und das ist dieses Verb, wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments oft wird das hebräische Sachar dadurch wiedergegeben. Oder Secher, das heißt Erinnerung. Kennt den Propheten Sacharja zum Beispiel, da ist das Wort drin. Herr erinnert sich. Und wichtig ist zu verstehen, das Konzept von Erinnern im Alten Testament, und Paulus ist ein Jude, er bringt das hier zum, das kommt, das schimmert hier sozusagen durch. Das Erinnern in der jüdischen Gedanken oder in hebräischen Gedankengut ist nicht einfach nur, ich erinnere mich, das heißt, ich weiß um deine Existenz, ja, sondern das Erinnern ist ein aktives Erinnern. Wann immer wir das sehen in der Schrift, und ich gebe euch hier nur natürlich ein kleines Beispiel, in 1. Mose 8, Vers 1 lesen wir, da gedachte, Sachar, dieses Wort, dieses Verb wird hier benutzt, Gott an Noah und alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war, und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser fielen. Also diese Erinnerung ist eine aktive Erinnerung, die zu einer Handlung führt. Das ist nicht einfach nur, ah, ich weiß, dass es die auch noch gibt, sondern ich erinnere mich aktiv an diese Menschen und ich tue was, wenn ich irgendwas höre, dass eben es geht ihnen nicht gut und so weiter. Und bei Paulus sehen wir das genau gleich. Seine Erinnerung an sie, sein Gedenken an sie führte zu Handlungen, nämlich dass er Timotheus sandte und dass er wissen wollte, wie es ihnen geht und dass er wollte, dass sie gestärkt werden im Glauben. Ein aktives Erinnern nennt man das. Eine Erinnerung, die zu einer Tat führt. Paulus erinnerte sich in dieser Weise aktiv an sie, jedes Mal, wenn er betete, Kapitel 1, Vers 2. Sie hatten Paulus ebenfalls in guter und aktiver Erinnerung, verwendet dasselbe Wort. Diese Erinnerung führte auch zu Handlungen. Was waren die Handlungen bei den Thessalonichern? Nun, sie folgten Paulus' Lehren. Sie hielten sich treu zu ihrem Lehrer, zu dem, der ihnen das Evangelium gebracht hat am Anfang. Sie hörten nicht auf die anderen, die eine gefälschte Version von dem Evangelium präsentierten oder sie verfolgten, unter Druck setzten, sie vielleicht unter Druck setzten, im Glauben abzuschwören, was auch immer das Problem war. Sie hielten sich treu zu ihm. Sie konnten das Vertrauen, das die Thessalonicher hatten, die Verbindung, diese Herzensverbindung, wie Paulus sagt, wir waren getrennt im Angesicht nach, aber nicht im Herzen nach. Die konnten sie nicht brechen. Die konnten sie nicht brechen. Weil das Wiedergeborene echte Gläubige waren. Und das freute ihn. Das war sein großer Trost. Deshalb ist das der Trost des Dieners hier. Das Trost, der Trost für das Dienerherz. In Vers 7, da sind wir deshalb, weil das so ist, weil wir von eurem Glauben gehört haben und weil ihr uns in gutem Andenken, aktivem Andenken habt, ihr Brüder, euretwegen, bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Da, oder besser deswegen, heißt es hier, deswegen sind wir. Dann kommt hier diese Hauptaussage, in diesem Verb, wir wurden getröstet. Interessanterweise ist das Wort Parakaleo, was normalerweise für ermahnen verwendet wird, aber wir wurden passiv, wir wurden getröstet. In diesem Zusammenhang bedeutet es hier eher Trost. Trost in großer Bedrängnis und Not. Paulus litt zuvor in Philippi, wir haben das gesehen. Er litt auch Verfolgung in Thessalonich, deshalb musste er fliehen. Und ziemlich sein Leben war immer wieder davon geprägt, zu leiden. Wir wissen das, wir kennen die Geschichte und die Erlebnisse, die Paulus auch beschreibt an anderen Orten. Aber er sagt hier, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Das ist unser größter Trost. Wir leben einmal mehr, sagt Paulus. Wir leben, sozusagen, wir leben wie auf, weil wir das gehört haben. Wenn ihr feststeht, das ist ein militärischer Begriff, auch wieder. Ihr seid wie eine Armee, die feststeht und nicht zurückweicht, wenn der Feind angreift. Ihr bleibt fest, ihr bleibt da. Paulus war getröstet über die Tatsache, dass die Thessalonicher einerseits Liebe und Glauben hatten und daran festhielten und daneben auch einen echten Glauben hatten, der zu Werke führte und eine echte Liebe, die zu Bemühungen führte, wie er das im Kapitel 1 beschreibt. Und dann vor allem auch deswegen war er getröstet, dass sie sich nicht von ihrem Kurs abbringen ließen. Sie ließen sich nicht abspenstig machen von Paulus. Spurgeon sagte einmal, wenn dein Hund dich nur liebt, weil es gerade Abendessenszeit ist, dann weißt du noch nicht wirklich, ob er loyal zu dir hält. Wenn dein Hund aber zu dir hält, wenn ihm jemand anderes einen leckeren Knochen anbietet, obwohl du ihn gerade geschlagen hast und dann immer noch bei dir bleibt, dann weißt du, dass er loyal ist. Und Spurgeon sagt, wir können von Hunden lernen, was wahre Zuneigung ist. Ein Stück weit. Und so waren diese Thessalonicher. Sie ließen sich nicht von jedem nächstbesten Knochen ablenken, sozusagen, der ihnen hingeschmissen wurde, sondern sie hielten sich zu Paulus, zu den Lehren, die sie von ihm gehört haben, weil er sich als treuer Diener bewiesen hat unter ihnen. Größte Trost, die größte Ermutigung für einen echten Diener des Herrn ist es, wenn seine Herde, seine Gemeinde erstens im Herrn feststeht, im Glauben feststeht, aber noch viel mehr sich nicht so leicht von ihm abwendet. Selbst wenn er sie korrigieren muss, selbst wenn ich oder Dieter euch auf den Zehen treten muss in Liebe und sage, das ist falsch, das ist Sünde, tu das nicht. Und wenn ihr da immer noch zu uns haltet, das ist ein großer Trost für uns. Weil dann sehe ich in euch den Heiligen Geist am Wirken. Und das ist das genau das, was Paulus erlebte. Genau das, was Paulus Herz zum Ausdruck bringt. Thessalonicher hielten sich treu zu Paulus und zu dem, was sie von ihm empfangen hatten, weil sie ihn kannten und eine tiefe Beziehung zu ihm hatten. Hier kommen wir wieder zu diesem Thema aus Kapitel 2, wo wir gesehen haben, wie Paulus an die erfahrungsgemäße Erkenntnis appelliert. Wie ihr wisst, wie ihr euch erinnern könnt, ihr habt uns doch erlebt, ihr habt uns doch gesehen, ihr kennt uns doch. Er war ein Freund diesen Leuten. Er lebte mit ihnen. Er war nicht irgendwie fernab, irgend so ein Heiliger, der irgendwie über dem Boden schwebt, der irgendwie so unnahbar ist. Nicht sowas war er. Ihr kennt mich, sagte Paulus. Wir haben diese Liebe zueinander. Und deshalb kann man das nicht so leicht einfach durch jeden Knochen, den man jetzt einem hinschmeißt, auch wenn der noch so lecker aussehen wird oder könnte, kann man nicht einfach wegbringen von der Treue zu der Lehre, die sie gehört haben von Paulus. Nun, was lernen wir hier? Als treuer Diener, sei deiner Gemeinde treu. Wo immer du bist. Deiner lokalen Gemeinde. Ich spreche hier von der lokalen Gemeinde. Sei denen treu, die sich durch ihr Leben und Beispiel dir gegenüber als treue Hirten ausgezeichnet haben. Das ist das, was Paulus am meisten freute und eben tröstete in seiner Bedrängnis, die er erlebt. Aber wir sehen nicht nur seinen Trost, das ist Nummer 7. Nummer 8 hier sehen wir seine Freude. Das geht natürlich ineinander, es ist klar, es überlappt hier ein bisschen. In Vers 9 sehen wir auch, man könnte es auch Dankbarkeit nennen, aber ich habe jetzt gesagt seine Freude, weil er hier die Freude betont. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Und hier, wie gesagt, schwächelt die deutsche Übersetzung das Griechische etwas ab. Paulus benutzt hier eigentlich sehr viel kräftigere und ausdrucksvollere Sprache. Was für einen Dank sind wir fähig, passend zurückzugeben? Antapodidomie. Also bezahlen oder zurückbezahlen, passend zurückbezahlen. Das ist eigentlich die Ausdrucksweise hier, die er verwendet. Wir können gar nicht passend oder genügend zurückbezahlen für die Freude, die wir bekommen haben durch euch. Sehr intensiv. Und wie sind wir jemals fähig, eigentlich wörtlich hier, entsprechend passend zurückzuzahlen für all die Freude, die wir um euretwillen haben? Natürlich hier abstatten wir das übersetzt in der Schlacht. Und auch die Freude hier wird beschrieben wegen all der Freude, in der wir uns kontinuierlich freuen. Also nicht nur wegen der Freude, die wir haben, sondern wegen der Freude, in der wir uns ständig freuen. Ihr könnt euch richtig vorstellen, wie er die Worte so aufeinander häuft. Einfach um zu zeigen, wie stark diese Begeisterung ist von Paulus. Freude betäubt und verschluckt Sorgen, so hat jemand das mal gesagt. Sie hebt das Herz über die Sorgen, wie Öl auf dem Wasser schwimmt. Paulus hatte viele Sorgen, er war bedrängt. Er hätte viel Grund gehabt, um sich zu beschweren bei Gott. Er hätte viel Grund gehabt zu sagen, Gott, warum lässt du das zu, dass ich das leide und hier gesteinigt werde und da verschleppt werde und hier aus der Stadt fliehen muss. Aber er hatte sich entschieden, sich zu freuen. Deshalb am Schluss im Thessalonischen Brief forderte er dann auch, freut euch was, alle Zeit, immer. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Er hat es bewiesen, er freut sich hier. Und seine Freude ist hier natürlich insbesondere darüber, dass die Thessalonicher feststehen. Johannes schreibt im 3. Johannesbrief, Vers 4, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Johannes hatte genau dasselbe Herz. Dieses Dienerherz, dieses Hirtenherz, das sich freut, wenn Gemeinden stark werden, wenn Gläubige wachsen geistlich und man Veränderung sieht, Christus geehrt wird. Das ist der Dieners größte Trost, aber auch des Dieners größte und alles übertreffende Freude. Wie gesagt, wie Öl, welches auf dem Wasser schwimmt. So erhebt die Freude unserer Herzen über die Sorgen hinaus. Und das geschieht, meine lieben Geschwister, wenn wir einander dienen. Wenn ich von mir selbst wegschaue und mich auf andere konzentriere. Deshalb ist die heutige Gesellschaft genau verkehrt in ihrem Denken. Man konzentriert sich nämlich nur auf sich selbst. Mir muss es gut gehen, wie ich mich fühle, das ist entscheidend. Und das ist total verkehrt. Als Christen können wir genau sagen, nee, wir drehen das Ganze um und sagen, ich konzentriere mich auf dich und auf dich, auf andere. Und dann werdet ihr sehen, werdet ihr die Freude daran finden, zu dienen. Jesus hat gesagt, es ist besser zu geben als zu nehmen. Es ist besser, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Das ist wahre Freude. Natürlich ist es übernatürlich und es ist von Gott ein in Sünde oder noch ungläubiger Mensch kann sowas nicht tun, nicht nachempfinden, wie das schön sein soll, sich nur für andere aufzuopfern und selber nichts davon zu haben, nichts rauszukriegen dabei, ja? Kann man sich nicht vorstellen, aber als Gläubiger können wir das, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat, weil wir andere Herzen haben. Unsere Freude ist in erster Linie am Herrn, ja, das habe ich schon letztes Mal gesagt, das ist richtig. Aber wie wir auch schon gesehen haben, durch Paulus Ausdrucksweise hier, die Freude kommt auch aus dem Dienst. In 2 Vers 19 haben wir diese hoffnungsvolle Erwartung schon angeschaut, wo Paulus sich freut, diejenigen an der Ziellinie anzutreffen, die durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sind. Und jetzt bringt er hier nochmal in ganz ausdrucksstarken und intensiver Sprache zum Ausdruck, dass das alles übertrifft. Es gibt keine Möglichkeit, das jemals Gott zurückzuzahlen, bildlich gesprochen, diese Freude, die wir bekommen haben, um euretwillen vor unserem Gott, sagt er in diesem Vers. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Worüber freuen wir uns? Ist es auch der Dienst? Ich sage nicht, es muss das Einzige sein, aber ist das auch etwas? Dient ihr mit Freuden? Weil wie gesagt, wenn wir nicht mit Freuden dienen, gefällt es Gott nicht. Wir können die größten Dienste tun, die spektakulärsten Dienste tun, was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt eine Gemeinde haben von 10.000 Menschen, aber wenn ihr das nicht mit Freude tut, dann ist es gar nichts. Und das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Meine Freude seid ihr, wenn ich euch dienen kann. Neuntens, der neunte Einblick in ein Hirtenherz, das ist sein Gebet. Das ist sein Gebet. Natürlich müssen wir auch noch zum Gebet kommen. Und hier sehen wir jetzt ein Fürbittegebet, von dem wir natürlich viel lernen können. Überhaupt die Ich empfehle euch auch, die Gebete des Paulus oder auch andere Gebete in der Schrift zu studieren und euch das auch zur Gewohnheit zu machen, mit der Schrift zu beten. Ich probiere das jetzt auch immer am Anfang, wenn wir den Gottesdienst eröffnen, mit diesem Psalm, den wir lesen, auch gleich zu beten, den Psalm als Grundlage zu nehmen für mein Gebet, weil wir lernen durch die Schrift auch, wie wir richtig beten sollen. Wir müssen lernen, theologisch richtig zu beten. Wir beten nicht nur einfach, dass Gott uns alles gibt, was wir uns wünschen. Das wird nicht geschehen. Ihr könnt für gewisse Dinge beten, die vielleicht eure Wünsche sind, aber wir müssen auch lernen, Was sind die Dinge, für die wir beten können, die nach Gottes Interesse sind? Und deshalb sehen wir hier, und ich habe das jetzt 4 Unterpunkte, in diesem Gebet sehen wir 4 Elemente, und das sind 4 A's. Also 4 A. Art, Ausrichtung, Anliegen und Absicht. Art, Ausrichtung, Anliegen und Absicht. Gehen jetzt da langsam durch. Das Erste, was wir sehen, ist die Art des Gebets, des Hirtenherzes. Hier heißt es, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an unserem Glauben noch mangelt. Was an eurem Glauben noch mangelt, Entschuldigung. Was an eurem Glauben noch mangelt. Und wir sehen hier Tag und Nacht, eigentlich tags und nachts. Das ist eine Betonung auf ein kontinuierliches Gebet. Das heißt nicht, dass sie die ganze Nacht, den ganzen Tag beten nur. Aber es ist ausdauernd. Es geschieht immer und immer und immer und immer wieder. Und dann heißt es hier Allerdringendste, und das ist auch wieder so ein Ausdruck, huper ek perissu, über alle Maßen, aufs Dringlichste wird es teilweise übersetzt. Aber das Wort perissos alleine bedeutet schon außergewöhnlich, außerordentlich. Und dann hat er noch diese beiden Präpositionen davor, huper und ek, über alles hinaus, außergewöhnlich. Sehr starke Sprache, wiederum. Die Absicht war, sie zu sehen, um ihm Dinge zu helfen, an denen es noch mangelte. So sehr war das Verlangen aufs Allerdringendste, über alle Maßen hinaus. Ständig beteten wir dafür. Um zu ergänzen, hier nicht im Sinne, mehr im Sinne von korrigieren, in Ordnung bringen, was an eurem Glauben noch mangelt. Und wie schon gesagt, das ist sein Anliegen, jetzt dann in Kapitel 4 Belehrung zu geben, ihnen zu zeigen, wo sie eben noch wachsen müssen. Ja, das ist, kommt in Kapitel 4 und zieht sich dann zum Rest des Briefes durch. Aber die Art und Weise, wie Paulus betete hier, ist ausdauernd und intensiv. Aufs Allerdringendste. Ausdauernd und intensiv. Das ist die Art. Er hört nicht auf. Es ist beständig. Immer und immer. Tag und wenn nötig auch nachts. Zweitens, die Ausrichtung. Wir haben jetzt die Art, jetzt kommt die Ausrichtung. Vers 11. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Oder Herr Jesus, heißt es in manchen Texten auch. Paulus betete dafür, dass sein Weg geebnet würde zu ihnen. Die Metapher hier ist dasselbe Bild wie in 2 Vers 18. In 2 Vers 18 haben wir gesehen, dass der Satan hindert, der Feind. Er will hindern, diese militärische Aktion, Brücken sprengen, Wege schweren. Und jetzt betet Paulus hier dafür, dass dieser Weg wieder geebnet wird, die Brücken wieder aufgebaut, all diese Dinge wieder so, dass er zu ihnen kann, kommen kann, in der Bildsprache hier. Dass Gott dies wieder ebnen möge. Interessant ist hier, weil ich habe gesagt, die Ausrichtung des Gebets, die Gottzentriertheit seines Gebetes. Ja, die Gottzentriertheit. Das Griechische ist hier sehr betonend, das kommt auch durch den deutschen Text sehr gut zum Ausdruck hier. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch. Er selbst, das ist richtig betonend da. Und wir lernen davon, dass wir im Gebet Abhängigkeit zum Ausdruck bringen. Wir wollen Gott zentriert sein. Gott selbst ist derjenige, der etwas unternehmen kann, wir nicht. Gott selbst ist derjenige, der etwas unternehmen kann, wir nicht. Er ist derjenige, der wirkt, ihn bitten wir auch und auf ihn allein sollen unsere Gebete ausgerichtet sein, auf den allein wahren Gott, der dreieinige Gott, Gott und Vater und unser Herr Jesus Christus, er, Singular, Herr Jesus und Gott, dieselbe Person, dieselbe Gott, meine ich. Drei Personen, ein Gott, der wahre Gott. Auf ihn wollen wir ausgerichtet sein. Das ist die Ausrichtung. Jetzt haben wir die Art, die Ausrichtung. Jetzt kommt Vers 12, das Anliegen. Das Anliegen seines Gebets. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen gleich, wie auch wir sie zu euch haben. Euch aber, wieder wendet sich jetzt Paulus zu den Geschwistern zu seinen Geliebten. Euch wird auch wieder betont hier. Das ist genau am Anfang des Satzes, wie wir das in der deutschen Bibel sehen. Euch aber lasse wachsen. Hier wörtlich eigentlich geistliche Vergrößerung. Es betont einfach das Wachstum, zunehmen, vergrößern. Und es ist eine Wunschform hier. Euch lasse, das wird oft in Gebeten verwendet. Drückt den Wunsch aus. Lasse euch überströmend. Das ist auch ein Verb hier und die beiden Verben werden zusammen kombiniert und geben eine Art gesteigerte Form. Er lasse euch völlig überströmen in aller Fülle. Wiederum sehr intensive Sprache. Sehr, man kann sagen, gefühlsgeladen eigentlich. Paulus ist hier sehr aufgewühlt. Ich wünsche mir das so sehr, dass ihr so überströmt. Ich kann mir das richtig vorstellen. Worin soll das sein? Worin sollen sie völlig überströmen? In aller Fülle, über alle Maßen hinaus, in der Liebe. Nicht in Reichtum, nicht in Gesundheit, nicht in Zahlen, nicht in, könnt die Lücke da einfüllen, was immer wir manchmal denken, was wir brauchen, damit wir besser leben können. Nee, Liebe. Und zwar zueinander, also untereinander, den Geschwistern, und zu allen Menschen. Sie sollen Liebe haben zu den Geschwistern, aber auch zu allen Menschen außer. Oho, hey, die standen unter Verfolgung. Moment mal, was hat Jesus gesagt? Ihr sollt wen lieben? Eure Feinde lieben. Das ist eine große Herausforderung für uns. Also ich bin immer überführt, wenn ich daran denke, meinen Feind zu lieben. Manchmal fällt es uns sogar schwer, die Geschwister zu lieben in der Gemeinde. Ja. Aber dann noch die Feinde. Und da sehen wir, Herr, wir brauchen deine Gnade. Aber das ist unser Ziel, das wollen wir tun. Und wir wissen, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung, dem anderen Gutes zu tun. Meine, Jesus fühlte sich auch nicht danach, ans Kreuz zu gehen, zu sterben für uns. Es war auch nicht Spaß für ihn. Und genauso ist es bei uns auch. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Was meint ihr, warum er diesen Ausdruck verwendet? Weil es schwierig ist. Und wir müssen lernen, einander zu lieben. Das ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen. Und wir können das tun, weil die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Wir haben die Kraft. Wir haben alles, was wir zur Gottseligkeit brauchen. 2. Petrus 1, Vers 3. Wir haben die Kraft. Aber wir müssen es tun. Wir müssen uns entscheiden zu lieben. Woran soll man die Jünger Jesu erkennen? Was hat Jesus gesagt? Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An dem Kleber am Auto, wo steht, Jesus lebt. Ein Kreuz um den Hals. Nee, es ist die Liebe. Es ist die Liebe untereinander. Da beginnt's. Da beginnt's. Also das ist das Anliegen des Paulus. Dann die Absicht. In 3 Vers 13 heißt es hier, damit er eure Herzen stärke, und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Die Herzen hier sind natürlich der Sitz der Persönlichkeit, Willen, Gefühl, alles andere, was uns kontrolliert, dass sie befestigt werden. Der Ausdruck haben wir schon angetroffen, sterizo, dass es etwas befestigen an einem Ort, dass es nicht wackelt, dass es nicht wegrutschen kann, dass es fest wird. Bestätigung, Unterstützung, Stabilisierung. Und worin? Dass sie untadelig seien in Heiligkeit, heißt es hier. Untadelig wörtlich, ohne falsch. Man kann sie nicht beschuldigen. Und in Heiligkeit, das Wort haben wir auch schon angetroffen, abgesondert. Abgesondert natürlich von allem Bösen. Sie sollen untadelig sein in ihrer Art, wie sie abgesondert sind vom Bösen. Und wann? Steht auch hier, vor unserem Gott und Vater bei der Parousia unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen, bei der Ankunft und der darauffolgenden Präsenz. Wiederum hier einmal mehr ein Hinweis auf das Preisgericht. Wir sehen das im 1. Korinther 3, Vers 12. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir haben auch schon gesehen, wie Paulus darüber redet und sagt, ihr seid meine Freude, meine Krone. Wenn ich da an der Ziellinie ankomme, und hier wünscht es sich nochmal, eure Herzen gestärkt und hat er gefunden werden in der Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also wenn wir da sein werden, wenn Christus präsent ist mit seinen Heiligen, deshalb heißt es hier mit seinen Heiligen, das ist dieser Ausdruck Parousia, kann einmal die Ankunft beschreiben, aber auch die darauffolgende Präsenz, das darauffolgende Dasein, wo Christus sich dann eben mit den Heiligen versammelt und das Preisgericht hält. Das wünscht sich Paulus. Das ist sein Anliegen. Und was lernen wir von dem Ganzen? Stanley Jones sagte, Gebet ist sich ergeben. sich dem Willen Gottes ergeben. Das ist wie wenn ich in einem Boot bin und ich möchte zum Strand auf dem Wasser und dann werfe ich ein Seil mit einem Haken, dann ziehe ich den Strand nicht zu mir, sondern ich ziehe das Boot an den Strand. Und so ist es mit dem Willen Gottes, wenn wir beten, ziehen wir unseren Willen zu Gottes Willen hin und nicht umgekehrt. Wir ziehen nicht Gottes Willen und passen ihn an unseren Willen an, wenn wir beten. Es ist umgekehrt. Wir müssen unsere Gebete, und Stanley Jones fährt weiter hier im Gebet, ziehen wir nicht Gott zu uns, sondern wir gleichen unseren Willen dem Willen Gottes an. Darum geht es. Wie sollen unsere Gebete aussehen? Warum sollen wir uns drehen, wenn wir beten? Nun, allzu oft drehen wir uns um uns selbst. Ihr kennt dieses Problem. Wir beten für uns und nochmal für uns und dann nochmal für uns. Und das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Versteht mich nicht falsch in dem Bereich. Wir sollen auch für unsere geistliche Gesundheit beten, für was weiß ich. Aber dann müssen wir auch lernen. Und das können wir hier, wenn wir Paulus' Gebet betrachten, dass er für andere betet. Er ist gottzentriert in seiner Ausrichtung. Er macht es andauernd und er betet vor allem für die Dinge, die den Herrn interessieren. Geistliche Gesundheit, Liebe, all diese Dinge. Lasst uns mehr auch für geistliche Gesundheit beten, nicht nur für körperliche. Ja, der Körper ist vergänglich, wir wissen das alle, wir alle sterben. Aber die geistliche Gesundheit, die ist wichtig, die ist wichtiger, noch wichtiger. Die Prinzipien, die wir lernen hier und auch anwenden können bei uns im Alltag, ist, Paulus betete ausdauernd intensiv aus einem echten Anliegen und einer echten Liebe. Sein Gebet ist Gott zentriert, auf Gott ausgerichtet. Er rechnet nur mit seiner Hilfe, mit seiner Macht. Gott könnte auch ohne unsere Gebete handeln, aber wir können nicht ohne Gebete handeln zu Gott. Ja, Gott kann tun und lassen, was er will, er ist souverän. Aber wir brauchen ihn. Wir sind die Geschöpfe, die abhängig sind. Paulus wusste das. Das Anliegen ist das Wachstum der anderen in der Liebe. Nicht in der ersten Linie in Gesundheit, Reichtum, Wohlstand, was auch immer. Und die Absicht hier ist, dass sie bei Jesu kommen bereit sein werden, geheiligte Herzen haben, gestärkte Herzen haben. Das ist, was Paulus uns offenbart über sein Hirtenherz. Das ist das Vorbild, das wir haben, diese neuen Eigenschaften. Seine Zuneigung, seine Wachsamkeit, seine Erwartung, seine Opferbereitschaft, dass er bereit ist, Opfer auf sich zu nehmen, sein Erbarmen, sein Beschützerinstinkt, sein Trost, seine Freude und sein Gebet. Lasst uns einfach dafür beten, dass wir solche Herzen haben, dass der Herr unsere Herzen ändert, wenn es nicht der Fall ist, dass wir uns selber prüfen. Lasst uns zum Abschluss noch beten.